SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Unsere Themen heute unter anderem Sabotagevorwürfe gegen zwei Deutschrussen, Björn Höcke vor Gericht wegen einer verbotenen SA-Parole und Pannenserie beim US-Flugzeughersteller Boeing. Wieder spricht ein Whistleblower über Sicherheitsprobleme. Sie sollen im Auftrag Russlands Sabotageaktionen in Deutschland vorbereitet haben. In Bayern hat die Polizei zwei Männer deshalb festgenommen. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt, den wir eben schon mal kurz anklingen hörten, jetzt mit Einzelheiten zu den beiden Festgenommenen.
Die beiden Männer heißen Dieter S. und Alexander J. Sie sind beide etwa Mitte 30 Jahre alt und haben sowohl die deutsche als auch die russische Staatsbürgerschaft. Die beiden sind in Bayreuth in Bayern festgenommen worden, standen vorher schon eine ganze Zeit unter Observation des Bundeskriminalamtes. Und gestern Morgen sind dann die Ermittler eben in die Wohnungen der beiden gegangen, haben die Wohnungen durchsucht. Die beiden Beschuldigten festgenommen und dann nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gebracht. Bei dem einen, der als der wichtigere der beiden gilt, Dieter S., da ist bereits gestern die Untersuchungshaft durch den Ermittlungsrichter angeordnet worden.
Und auch der zweite Festgenommene wurde mittlerweile dem Haftrichter vorgeführt und ist in Untersuchungshaft. Welche Pläne die beiden Männer mutmaßlich hatten, dazu noch einmal Holger Schmidt.
Der Hauptbeschuldigte, das ist eben Dieter S. Und er soll im Auftrag eines russischen Nachrichtendienstes, ganz konkret eines Mitarbeiters, der ihm dazu die entsprechenden Anweisungen und Vorschläge übermittelt hat, Militär- und Infrastruktureinrichtungen in Deutschland ausgespäht haben. Ich glaube, das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass der russische Nachrichtendienst wohl darüber nachgedacht hat, wie man die Transporte von Kriegsmaterial, aber auch anderen Unterstützungsleistungen aus Deutschland in Richtung Ukraine sabotieren kann. Und dass Dieter S. den Auftrag hatte, dazu beispielsweise Kasernen auszuspähen, sich über Eisenbahnstrecken Gedanken zu machen und Fotos und Videos anzufertigen mit dem Ziel, dass man darauf dann Sabotageakte stützen könnte. Also im Grunde so etwas wie die Vorplanung eines Anschlags auf die Versorgungsroute mit dem Ziel, die Unterstützung Deutschlands in Richtung Ukraine zu verhindern. Und für die Juristen ist das eben eine Agententätigkeit. Es gibt verschiedene Straftatbestände, um die es da geht, unter anderem auch, weil das Fotografieren militärischer Anlagen in gewissen Zusammenhängen verboten ist. Und deswegen sind es eine ganze Reihe von Strafvorschriften, die der Generalbundesanwalt den beiden Männern jetzt vorwirft.
Zwei Deutschrussen unter Sabotageverdacht. Bundesinnenministerin Faeser, SPD, spricht von einem besonders schweren Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Russland. Sie betonte, Deutschland werde sich nicht einschüchtern lassen und die Ukraine weiter massiv unterstützen. Und damit zu unserem nächsten Thema, die Krankenhauslandschaft in Deutschland. Auch im Saarland schreiben die Krankenhäuser ja rote Zahlen. Die Unsicherheit vor allem in kleineren Häusern ist greifbar. Auch Patienten sind verunsichert, fürchten, weiterfahren zu müssen zu Behandlungen in Zukunft. Bundesgesundheitsminister Lauterbach dagegen verspricht bessere Versorgung der Patienten in spezialisierten Häusern, auch wenn man dafür vielleicht ein bisschen länger unterwegs sein muss. Lauterbachs Krankenhausreform. Eigentlich sollte die ja schon längst beschlossen sein. Sein Ziel jetzt bis Ende April mit einem Gesetzentwurf ins Kabinett kommen. Die Reformpläne liegen aber seit Monaten auf Eis. Heute Nachmittag soll es erneut ein Bund-Länder-Treffen dazu geben. Und auf den Stand der Diskussion zwischen Bund und Ländern bringt uns Birte Sönnigsen.
Obwohl es noch einige umstrittene Punkte gibt, ist Gesundheitsminister Lauterbach zuversichtlich, das Gesetz schnell auf den Weg zu bringen.
Weil so viel davon abhängt, dass man sagen könnte, too big to fail. Also diese Reform ist mittlerweile so bedeutsam und hat eine solche Größenordnung angenommen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Reform noch scheitert.
Ein Scheitern wollen Bund und Länder vermeiden. Seit Monaten verhandeln sie über die Reform und haben schon einige Kompromisse gefunden. Aus Sicht der Länder reicht das aber noch nicht, sagt Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer.
Wir Länder haben in den letzten Wochen den Praxischeck durchgeführt. Und aus unserer Sicht ist dieses Gesetz noch nicht so gestaltet, dass es diesen Check bestehen wird.
Um den Check in Zukunft zu bestehen, kann sich Lauterbach vorstellen, den Ländern in einigen strittigen Punkten entgegenzukommen. Etwa, wenn es um den Abbau von Bürokratie geht. In anderen Fragen machte der Minister den Ländern aber wenig Hoffnung auf einen Kompromiss.
Der Bund ist recht streng, was die Qualitätsvorgaben angeht, das muss ich zugeben.
Denn ein zentrales Ziel der Krankenhausreform bleibt, die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Das heißt, in Zukunft soll nicht mehr jede Behandlung in jeder Klinik möglich sein. Die Idee dahinter, je spezialisierter eine Klinik ist, je häufiger sie zum Beispiel bestimmte Operationen durchführt, desto mehr Routine gibt es und umso höher wird die Qualität. Eine Grundversorgung soll in Zukunft aber auch für Menschen auf dem Land nicht länger als eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt sein. Die Länder stellen nicht in Frage, dass eine Reform notwendig ist. Gestritten wird aber über viele Details, zum Beispiel auch über die Finanzierung. Die Länder machen sich Sorgen, dass einige Kliniken, die auch in Zukunft dringend gebraucht werden, pleite gehen, bevor die Reform wirkt. Außerdem kritisieren sie, dass sich der Bund mit dem Gesetz zu sehr in die Krankenhausplanung einmischt. Und die ist Aufgabe der Länder. Vier Bundesländer haben deswegen jetzt ein Gutachten vorgelegt. Demzufolge könnte das Gesetz verfassungswidrig sein. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach hat bereits angekündigt, im Zweifel Klage vor dem Bundesverfassungsgericht einzureichen.
Ich glaube, unabhängig von der rechtlichen Situation macht es einfach Sinn, bei großen Reformen, die durchs ganze Land gehen, einen Schulterschluss zu suchen mit denen, die es dann letztendlich auch umsetzen müssen.
Lauterbach wird in den nächsten Wochen weiter mit den Ländern diskutieren, hat aber auch deutlich gemacht, dass er die Reform jetzt schnell auf den Weg bringen will, zur Not ohne die Zustimmung der Länder.
Soweit Birte Sönnigsen. Am 1. September ist Landtagswahl dieses Jahr in Thüringen. Für die AfD will als Spitzenkandidat Björn Höcke antreten. Doch seit heute muss sich der AfD-Landesvorsitzende erstmal vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet zu haben. Am Vormittag hat der Prozess am Landgericht Halle begonnen. Doreen Jonas berichtet.
Höcke wird vorgeworfen, Kennzeichen verfassungsfeindlicher und terroristischer Organisationen öffentlich verwendet zu haben. Kennzeichen ehemaliger nationalsozialistischer Organisationen. Es geht um eine der zentralen Parolen der SA, der paramilitärischen Sturmabteilung der NSDAP. Man kann auch sagen, ihr Schlägertrupp. Zum konkreten Vorwurf die Sprecherin des Landgerichts, Adina Kessler-Jentsch.
Konkret soll der Angeklagte im Mai 2021 auf einer Wahlkampfveranstaltung der Partei Alternative für Deutschland im sachsen-anhaltischen Merseburg eine Rede gehalten haben. Diese Rede soll er mit der Formulierung "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland" beendet haben. Dabei soll er gewusst haben, dass es sich bei dem letzten Teil der Formulierung "Alles für Deutschland" um eine verbotene Parole der Sturmabteilung der NSDAP gehandelt habe.
Höcke selbst, immerhin ehemaliger Geschichtslehrer, bestreitet, vom Verbot dieser Parole gewusst zu haben. Deutlich gemacht hat er das vorige Woche im TV-Duell mit dem CDU-Spitzenkandidaten in Thüringen, Mario Vogt. Vielmehr, so der AfD-Politiker, handele es sich um einen, Zitat, Allerweltsspruch. Den habe er in einer freien Rede genutzt, analog zum Slogan von Donald Trump, Amerika first, lediglich ins Deutsche übersetzt. Schon zuvor hatte sich der extrem rechte Politiker bei X, vormals Twitter, auf Englisch über die Justiz in Deutschland beklagt. Ihm werde vorgeworfen, ein angebliches Zitat, in dem er seinen Patriotismus zum Ausdruck gebracht habe, falsch wiedergegeben zu haben und müsse dafür jetzt vor Gericht. Damals hatte sich auch X-Besitzer Elon Musk geäußert und nachgefragt. Jens-Christian Wagner lehrt an der Universität Jena Geschichte. Er ist zudem Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Dass Höcke die Bedeutung oder vielmehr das Verbot des SA-Wahlspruches "Alles für Deutschland" nicht kannte, für Wagner absolut unglaubwürdig.
2006 hat ein Gericht bereits ein entsprechendes Urteil gesprochen. 2009 hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages deutlich formuliert, dass diese Parole strafbar ist und verboten ist. Unter extremen Rechten weiß man das. Und gerade weil man es weiß, versucht man immer wieder mit dieser Parole zu provozieren. Und so sehe ich das auch bei Herrn Höcke.
Aus der Sicht des Historikers handelte es sich um eine ganz bewusste Provokation des rechtsextremen Politikers. Sollte er schuldig gesprochen werden, drohen Höcke eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Das Landgericht Halle hat insgesamt 4 Tage für den Prozess angesetzt. Mitte Mai soll ein Urteil fallen. Für den Auftakt heute hat das Bündnis Halle gegen Rechts Proteste angekündigt.
Soweit Doreen Jonas. Seit heute muss sich Höcke vor Gericht, vor dem Landgericht Halle verantworten. der Landesvorsitzende der Thüringer AfD. Der Landesverfassungsschutz stuft die Thüringer AfD als gesichert rechtsextrem ein. Und bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September will der frühere Geschichtslehrer Höcke als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Vor der Sendung habe ich gesprochen mit Wolfgang Henschel, dem Landespolitikreporter des MDR. Ich habe ihn zuerst auf das öffentliche Interesse an dem Gerichtsverfahren angesprochen. Das ist ja groß, das öffentliche Interesse an diesem Verfahren. Wie blickt man in Thüringen wenige Monate vor der Landtagswahl auf diesen Prozess?
Also ich würde sagen, der Blick hier in Thüringen auf den Prozess ist differenziert. Man nimmt schon wahr, dass Björn Höcke sich vor Gericht verantworten muss, weil er eine verbotene NS-Parole verwendet hat. Und die Kritiker hier in Thüringen werfen ihm auch vor, damit bewusst rechtsextreme Agitation betrieben zu haben. Aber die Realität ist eben auch, zu Höckes Auftreten gehören ständig irgendwelche absichtlichen Provokationen. Und diese absichtlichen Provokationen haben auch schon öfter zu Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung geführt. Und der Thüringer Landtag hat auch deswegen schon mehrfach die Immunität des Abgeordneten Höcke aufgehoben. Zuletzt vor wenigen Wochen, weil er bei einer Veranstaltung in Gera wieder dazu ermuntert haben soll, diese betreffende SA-Parole zu verwenden. Also diese Provokationen Höckes und die Ermittlungen gegen ihn sind ja so eine Art Dauerzustand. Das heißt, das heutige Verfahren in Halle nimmt man in Thüringen routiniert zur Kenntnis, aber ohne große Aufregung.
Nun geht es in Halle vor Gericht um das Verwenden von verbotenem NS-Vokabular. In Münster vor Gericht geht es um die Einstufung der AfD als extremistischer Verdachtsfall. Der Landesverband Thüringen ist als rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft. Trotzdem die AfD in den Umfragen vorn. Warum? Was beobachten Sie da in Thüringen?
Ich denke, da gibt es verschiedene Gründe und auch verschiedene Strömungen, die da zusammenkommen. Also ein Grund ist sicher, dass es in Thüringen eine Gruppe von Menschen gibt, die ganz bewusst und absichtlich die AfD wählen, weil diese Partei rechtsradikal ist. Erst vorgestern ist ja hier in Thüringen der sogenannte Thüringen-Monitor veröffentlicht worden. Das ist eine Langzeitbefragung im Auftrag der Landesregierung zu den politischen Einstellungen der Menschen. Und laut Thüringen-Monitor teilen zurzeit 19% der befragten Thüringer rechtsextreme Einstellungen. Das heißt, diese Leute sympathisieren sicher mit der AfD. Laut Thüringen-Monitor kommt noch hinzu, dass sich ein Teil der Einwohner von Thüringen als Ostdeutsche benachteiligt fühlt. Gerade während der Corona-Pandemie seien sie auch unterdrückt worden durch Auflagen, Impfvorschriften. Und da ist es offenbar der AfD gelungen, sich als eine Art Partei darzustellen, die die Interessen der Ostdeutschen vertritt. Und was der AfD sicher auch in die Hände spielt in Thüringen, ist die Bundespolitik. Viele Menschen sind nicht damit zufrieden. Stichworte sind hier das sogenannte Heizungsgesetz oder auch die Migrationspolitik.
Die Umfragen besagen auch, eine Mehrheit in Thüringen würde nicht der AfD, sondern anderen Parteien ihre Stimme geben bei der Landtagswahl. Und auch in Thüringen sind viele ja gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen zu Anfang des Jahres. Wie besorgt erleben Sie die Menschen in Thüringen in Bezug auf die AfD oder vielleicht auch wie engagiert?
Auch in Thüringen sind zum Beispiel jetzt im Januar und Februar nach diesem Bekanntwerden des sogenannten Remigrationstreffens von Potsdam etliche tausend Menschen auf die Straße gegangen. Und auch wenn es zu Veranstaltungen der AfD im öffentlichen Raum kommt, dann gibt es auch regelmäßig Protestdemonstrationen, an denen dann aber eher Menschen aus dem, ich sag mal, linken Spektrum teilnehmen. Aber auch CDU und FDP in Thüringen kritisieren ständig die AfD und erklären, dass die AfD für sie kein politischer Partner sein kann. Die Union etwa wirft der AfD vor, dem Land Thüringen mit ihren radikalen Positionen zu schaden. Auch in der Wirtschaft gibt es Sorgen, dass Thüringen wegen der Stärke der AfD ein Negativ-Image verpasst bekommen könnte, was schlecht wäre mit Blick auf die dringend benötigte Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland.
Ureigene Bereiche der Bundesländer sind ja zum Beispiel Schule, Bildung oder auch die Polizei. Welche Rolle spielen denn in Thüringen einige Monate vor der Landtagswahl solche Länderthemen?
Ja, Bildung und Polizei spielen natürlich definitiv eine Rolle im Landtagswahlkampf. In Thüringen gibt es ja auch wie in anderen Bundesländern einen Mangel an Lehrkräften und es fällt viel Unterricht aus, was die Familien natürlich beschäftigt und beunruhigt. Polizei ist auch ein wichtiges Thema, weil es da um die innere Sicherheit geht. Laut der aktuellen Kriminalitätsstatistik in Thüringen ist im letzten Jahr die Zahl der registrierten Straftaten gestiegen und da wird dann der Ruf laut nach mehr Blau auf den Straßen. Fakt ist aber auch, eine große Rolle haben eben auch in Thüringen zuletzt die bundespolitischen Themen gespielt, wie schon gesagt, Themen wie das sogenannte Heizungsgesetz. Also die Bundespolitik wird sicher auch Einfluss haben auf den Landtagswahlkampf.
Worauf werden Sie denn in den nächsten Monaten im Wahlkampf besonders schauen?
Also interessant wird sicher sein zu beobachten, wie das Bündnis Sahra Wagenknecht BSW sich positionieren wird. Bisher gibt es da ja eher nur grobe Züge eines Parteiprogramms und ob und wie das BSW da möglicherweise auch der AfD zusetzen kann. Überhaupt wird im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen, wie die anderen Parteien der AfD Wählerstimmen abnehmen wollen und auf welche Themen sie das setzen. Hintergrund ist ja, dass wir in Thüringen zurzeit eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung haben, die nur mit Stimmen der CDU und oder der FDP Gesetze beschließen konnte, wie Haushaltsgesetze. Also sollte die AfD bei der Landtagswahl stärkste Kraft werden, würde das die Regierungsbildung wieder extrem erschweren, weil ja keine der anderen Parteien mit der AfD zusammenarbeiten will.
Soweit der MDR-Landespolitik-Reporter Wolfgang Hentschel über das Gerichtsverfahren gegen Björn Höcke und die Stimmung in Thüringen wenige Monate vor der Landtagswahl dort. Die Ahrtalflut im Sommer 2021. Damals haben 135 Menschen ihr Leben verloren. Trägt jemand Schuld daran, dass so viele starben? Seit fast 3 Jahren geht die Staatsanwaltschaft Koblenz dieser Frage nach. Im Fokus der Ermittlungen der damalige Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Pföhler und ein Mitarbeiter des damaligen Krisenstabs. Heute will die Staatsanwaltschaft Koblenz bekannt geben, ob es zu einer Anklage kommt oder ob das Verfahren eingestellt wird. Die Flutnacht im Ahrtal, wie sich der frühere Bürgermeister des betroffenen Ortes Maischoss daran erinnert, das berichtet Martin Gärtner.
Hubertus Kunz saß in der Flutnacht auf dem Dach seines Hauses, gemeinsam mit Frau, Schwiegermutter und Katze. Unten auf der Hauptstraße von Maischoss stand das Wasser der A 6 Meter hoch. Das Handy funktionierte noch, Kunz versuchte Hilfe zu organisieren.
Dann hatte ich kurz nach 12 Landrat Jürgen Pföhler am Telefon. Endlich habe ich dich. Ich sitze hier am Dach, du bist der Chef vom Krisenstab. Der war total von der Rolle. Der war vollkommen neben der Schiene. Alles kaputt, habe ich noch nie erlebt. Und in diesem Moment war mir klar, wir haben keinen Krisenstab im Kreis Ahrweiler.
Hubertus Kunz macht Ex-Landrat Pföhler deshalb aber keine Vorwürfe. Und seine Mitbürger in Maischoss denken ebenso, sagt der 73-Jährige.
Diese Schuldfrage, die hat bei uns nie existiert. Nicht ein einziger von den Betroffenen hat die Schuldfrage diskutiert. Ich bin dafür, man muss die Dinge aufarbeiten, um daraus zu lernen. Da ist gar keine Frage.
Was Kunz nicht gut fand am Verhalten des Ahrweiler Landrats, Jürgen Pföhler hat versucht, die Verantwortung für die Abläufe in der Katastrophennacht nachträglich abzuwälzen auf seinen Stellvertreter im Einsatzstab, einen ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmann. Hubertus Kunz hatte dem Landrat deshalb in einer Mail wörtlich geschrieben:
Das ist eines Landrats nicht würdig. Da waren auch die ganzen Rettungskräfte, die Feuerwehrleute, die hier uns geholfen haben, die waren sprachlos.
Doch den Ex-Landrat vor Gericht zu stellen und zu bestrafen für sein vermeintliches Versagen in der Katastrophennacht vor 3 Jahren, in der 135 Menschen im Ahrtal starben, das sei nicht nötig, meint Hubertus Kunz. Jürgen Pföhler sei schon genug gestraft.
Der Jürgen Pföhler, der ist ja jetzt gar kein Thema mehr. Über den redet hier im Kreis Ahrweiler kaum noch einer. Das Schlimmste, was einem passieren kann, dass einer so schnell komplett vergessen wird. Das ist für mich menschlich eine Höchststrafe, wenn einer vergessen wird, komplett. Der 21 Jahre Landrat vom Kreis Ahrweiler war. 21 Jahre. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungen zur Flutkatastrophe abgeschlossen. Wie soeben bekannt wurde, wird der ehemalige Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, von der CDU nicht angeklagt. Der leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler hat dem SWR gesagt, dass er in einer Pressekonferenz um 13 Uhr die Einstellung des Verfahrens bekannt geben und die Entscheidung ausführlich begründen wird. Vizekanzler Habeck ist zu Besuch in der Ukraine heute. Mehr dazu gleich in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Nach den Nachrichten des Tages, heute mit Florian Mayer.
Nach der Großrazzia gegen eine Schleuserbande gab es auch am Vormittag weitere Einsätze. In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen wurden nach Angaben der zuständigen Ermittlungsbehörden knapp 120 Wohnungen durchsucht. Es soll sich um Scheinadressen handeln, um illegal Aufenthaltsgenehmigungen zu erhalten. Die Bande soll sich vor allem auf reiche Menschen aus China und dem Oman spezialisiert und für die Einschleusung bis zu 360.000 Euro kassiert haben. 10 Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. Die Razzien fanden gestern in 8 Bundesländern statt, unter anderem in Rheinland-Pfalz. Im Prozess um die sogenannten Panama Papers fordert die Staatsanwaltschaft in dem mittelamerikanischen Land hohe Haftstrafen für die Hauptangeklagten. Die Gründer der inzwischen aufgelösten Kanzlei Mossack Fonseca sollen zu 12 Jahren verurteilt werden. Ihnen wird unter anderem Vertuschung, Weitergabe falscher Informationen und Verschleierung von Vermögenswerten vorgeworfen. 2016 hatte ein internationales Rechercheteam die Panama Papers ausgewertet. Darin wurde aufgedeckt, wie weltweit Politiker, Prominente und Sportler ihre Vermögen mithilfe der Kanzlei vor den Steuerbehörden versteckt hatten. Nach einem Vulkanausbruch in Indonesien haben die Behörden die höchste Tsunami-Warnstufe ausgegeben. Seit dem Ausbruch vor knapp 2 Tagen auf einer Vulkaninsel nördlich von Sulawesi kommt es immer wieder zu heftigen Eruptionen. Experten befürchten, dass Teile der Insel ins Meer stürzen und hohe Flutwellen auslösen. Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde.
Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen ist überraschend zu Besuch in Kiew eingetroffen. Begleitet wird er von einer Wirtschaftsdelegation. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Seine zweite Reise in die Ukraine seit Kriegsbeginn. Für Wirtschaftsminister Habeck ist sie ein Zeichen, dass wir die Ukraine dauerhaft unterstützen werden. Habeck war am Morgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Wie stets war der Besuch aus Sicherheitsgründen zuvor nicht angekündigt. Habeck reist zusammen mit einer größeren Wirtschaftsdelegation, darunter Vertreter der Energie- und Rüstungsindustrie. Sie sollen der Ukraine beim Erhalt der Energieinfrastruktur und der Stärkung der ukrainischen Waffenproduktion helfen. Der deutsche Vizekanzler sagte bei seiner Ankunft auf dem Bahnhof in Kiew, sein Besuch falle in eine Zeit, in der die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit jede Unterstützung brauche. Kiew kämpfe für die Werte, die Europa eine und ausmache. Der Wirtschaftsminister will in Kiew unter anderem die für Juni in Berlin geplante Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine vorbereiten. Der Grünen-Politiker trifft dazu auch Präsident Selenskyj. Habeck reist im Anschluss weiter nach Moldau. Das kleine ukrainische Nachbarland ist Beitrittskandidat für die EU und fühlt sich seit längerem durch Russland bedroht.
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am ersten Tag ihres Treffens in Brüssel gestern sagten sie der Ukraine Waffenlieferungen zu und weiteten die Iran-Sanktionen aus. Heute Tag 2 des EU-Gipfels. Es geht um Wirtschaftsfragen. Aus Brüssel Thomas Spickhofen.
Es gebe keine Zeit zu verlieren, sagt Enrico Letta, der frühere italienische Ministerpräsident, zum Auftakt des zweiten Gipfeltages. Die Lücke zwischen der Europäischen Union und den USA, was die wirtschaftliche Performance angehe, werde größer und größer. Monatelang hat Letta Europa bereist, mit Hunderten von Treffen auf allen Ebenen. Heute legt er den 27 Staats- und Regierungschefs seinen Bericht vor, 146 Seiten stark. Sein Vorschlag, den Binnenmarkt weiter voranbringen, indem man die immer noch national dominierten Märkte stärker einbezieht. Das gelte vor allem für die drei Bereiche Energie, Telekommunikation und Finanzmärkte. Da verliere man gerade besonders die Wettbewerbsfähigkeit, sagt Letta. Wir müssen auch bei der Kapitalmarktunion vorankommen, ergänzt Ratspräsident Charles Michel. Dazu gäbe es einige Vorschläge. Bundeskanzler Scholz hat ebenfalls Fortschritte auf diesem Feld angemahnt. Bei der Kapitalmarktunion geht es darum, einheitliche Regeln auch auf den Finanzmärkten in der EU zu schaffen. Derzeit gelten zum Beispiel noch unterschiedliche Regeln für Insolvenzen oder für die Besteuerung. Das gilt als Nachteil für Investitionen, die deshalb in andere Märkte, zum Beispiel in den USA, fließen. Der irische Regierungschef wandte sich vor Beginn der Sitzung aber bereits gegen eine Harmonisierung der Körperschaftssteuer. Irland gilt als Niedrigsteuerland und lockt damit vergleichsweise viele internationale Unternehmen ins Land.
Die Pannenserie bei Boeing. Gestern wies ein Ingenieur des US-Flugzeugherstellers in einer Anhörung vor dem US-Senat auf erhebliche Sicherheitsmängel bei Boeing hin, insbesondere beim 787 Dreamliner. Der US-Senat fordert jetzt ein verbessertes Sicherheitskonzept von Boeing. Aus Washington berichtet Claudia Sarre.
Mal ist es eine Triebwerksabdeckung, mal eine herausgerissene Kabinentür. Die technischen Probleme häuften sich zuletzt bei Boeing und beschäftigten gestern auch den US-Senat in Washington. Boeing-Ingenieur Sam Salepur wiederholte vor Senatoren seine massiven Anschuldigungen gegen den Flugzeugbauer.
Effectively, they are putting out defective airplanes.
De facto stellen sie fehlerhafte Flugzeuge her, so der Whistleblower. Unter anderem, um die Produktion zu beschleunigen, seien bei der Montage von Rumpfteilen des Langstreckenfliegers 787 Dreamliner erhebliche Fehler toleriert worden. Ich war Zeuge von schweren Montagefehlern beim Zusammenbau des Flugzeugs. Ich habe gesehen, wie Monteure auf dem Flugzeug herumsprangen, um Teile passend zu machen. Das war nur eine von vielen unsachgemäßen Methoden. Salepur erklärte, dass Abstände zwischen Flugzeugteilen, die größer als 0,127 mm seien, gemäß der Vorgaben geschlossen werden müssten. An knapp 1500 Flugzeugen seien diese Lücken jedoch nicht geschlossen worden. Dies könnte zu frühzeitiger Materialermüdung und somit zu Katastrophen führen, so Salepur.
Again, I raised concerns internally. I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats.
Ich habe im Unternehmen wiederholt meine Sorge geäußert. Ich wurde ins Abseits gedrängt. Mir wurde gesagt, ich solle den Mund halten. Ich wurde körperlich bedroht, so der Whistleblower.
This is not a safety culture when you get threatened by bringing issues of safety concerns.
Dies sei keine Kultur der Sicherheit, wenn man bedroht würde, weil man Sicherheitsbedenken habe, so Sam Salepur. Auch ein ehemaliger Ingenieur von Boeing sagte vor dem Senatsausschuss aus. Ed Pearson schied bereits 2018 aus dem Konzern aus, kurz bevor zwei Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max abstürzten. Damals kamen 346 Menschen ums Leben. Die Welt ist schockiert über die aktuellen Probleme mit der Produktionsqualität von Boeing. Ich bin nicht überrascht, weil sich nach den beiden Abstürzen nichts geändert hat. Kein einziger Boeing-Mitarbeiter wurde ins Gefängnis gesteckt. Boeing wies die aktuellen Vorwürfe zum 787 Dreamliner zurück. Man habe die Maschinen gründlich gecheckt und dabei keinerlei Mängel entdeckt. Und auch die Flugaufsichtsbehörde FAA erklärte, die Flugzeuge entsprechen den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards. US-Senatoren forderten, dass der Flugzeugbauer dringend seine Sicherheitskultur verbessern müsse. Das bestätigt, dass wir uns ansehen müssen, was Boeing tut und nicht nur, was es behauptet zu tun. Boeing sagt, dass Sicherheit für das Unternehmen oberste Priorität hat. Doch als es aufgefordert wurde, Beweise dafür vorzulegen, lieferte Boeing, ich zitiere, keine objektiven Beweise für eine grundsätzliche Verpflichtung zur Sicherheit. So die demokratische Senatorin aus Illinois, Tammy Duckworth. Wegen der nicht abreißenden Pannen gerät Boeing immer mehr unter Druck. Das Unternehmen zog bereits personelle Konsequenzen. Konzernchef David Calhoun kündigte an, bis zum Jahresende abtreten zu wollen.
Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag freundlicher, 8 bis 12 Grad. Kommende Nacht erst klar, dann immer dichtere Wolken, plus 4 bis minus 1 Grad. Gegen morgen frischt der Wind auf. Morgen Freitag Schauerwetter, höchstens 10 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Das US-Repräsentantenhaus will jetzt doch über ein neues Hilfspaket für die Ukraine abstimmen. Dazu schreibt das amerikanische Wall Street Journal: Der Bedarf ist dringend notwendig, denn die Lage der Ukraine verschlechtert sich zusehends. Der Chef des Repräsentantenhauses Johnson setzt sich für die Verabschiedung eines Gesetzes zur Unterstützung der Ukraine, Israels und Taiwans ein, trotz der Drohungen aus dem rechten Lager, ihn zu stürzen. Er liegt mit seiner Politik richtig und verdient die Unterstützung von Abgeordneten beider Parteien. Bei der derzeitigen Lage wird der Kreml den Krieg letztendlich gewinnen und Putin wird sich nicht mit dem Osten der Ukraine zufrieden geben. Frankreich will den russischen Präsidenten Putin nicht zum D-Day-Gedenken einladen. Russland sei aber aufgerufen, einen anderen Vertreter zu schicken. Dazu schreibt die Zeitung Lidové Noviny aus Tschechien: Es ist eine verflixte Sache. Man darf die heutigen russischen Machthaber nicht feiern, aber man darf die historische Rolle Russlands auch nicht aus der Geschichte hinausdrängen. In jedem Fall müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wie soll man die früheren Verdienste desjenigen Landes würdigen, das zum Aggressor gegen die Ukraine geworden ist. Am 27. Januar 2025 steht der 80. Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz durch die Soldaten der Sowjetunion bevor. Werden die Russen kommen? Wir werden sehen. Die italienische Zeitung Corriere della Sera kommt noch einmal auf die China-Reise von Bundeskanzler Scholz zurück. China ist nicht Russland. Bisher hat es nicht versucht, das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt durch eine Invasion zu verändern. Die Eier, die Deutschland immer wieder in den chinesischen Korb legt, sind jedoch ein Rätsel, wenn man an das Omelett denkt, das es bereits gemacht hat, als es sich bei der Energieversorgung auf Moskau verließ. Abgesehen von der politischen Seite der Mission war das Herzstück der Reise wie immer der Handel. Offensichtlich sieht die deutsche Industrie in weiteren Investitionen keine Gefahr. Aber weiterhin Milliarden und Fabriken in China zu platzieren, ist vielleicht nicht die klügste Strategie. Breche eine Krise in der Straße von Taiwan aus, gäbe es Ärger. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt